Wann kam der Moment, in dem du entschieden hast, ich mache das jetzt? Also ich setze mich auf mein Pferd und dann reiten wir bis an die Adria.
Ja, die Idee, um dann auch noch weiter bis an die Adria über die Alpen zu reiten, die kam mir dann unterwegs, wie ich in Deutschland unterwegs war und unser Ritt sich so langsam dem Ende zugeneigt hat. Und ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es jetzt zu Ende ist.
Der limitierende Faktor ist halt am Ende auch das Pferd. Und wenn halt irgendwie sowas ist, dann geht es halt eben auch nicht weiter.
Und ich konnte aber nicht vor dem Pferd gehen, weil es so steil war, dass ich Angst habe, dass das Pferd ausrutscht und dann auf mich raufrutscht oder auf mich rauffällt. Und das wäre viel zu gefährlich gewesen. Also habe ich da gesagt, so Auri, du gehst vor, ich gehe hinterher. Da hatte ich aber auch schon sehr Kopfkino mit, wo kriege ich einen Tierarzt her, wenn die in die Klinik muss, wie mache ich das? Also da war ich auch sehr angespannt in der Situation. Und dann sind wir da rein und dann kam so eine Rinne und Auri rutscht weg und ich komme unter ihr zu liegen und liege im Wasser unter meinem Pferd. Und in dem Moment habe ich gedacht, du stirbst jetzt hier.
Aber wir haben doch das eine oder andere wilde Tier. Wie geht Auri mit solchen Begegnungen um?
Wie wir so in Thüringen durch den Wald reiten und auf einmal wird mein Pferd ganz starr. Und guckt, ich denke, was hat sie denn? Und guckt und ich werde dann auch nervös. Ne? Wenn das Pferd so erstarrt und guckt, dann denkst du auch, da muss ja irgendwas sein.
Hallo Maren, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute über dein Abenteuer sprechen, das ja auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Wir sprechen immer mal wieder über Menschen, die halt in Deutschland unterwegs sind. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt wirklich richtig erinnere, in den vielen, vielen Jahren, fast 10 Jahren, die der Off the Path Podcast gibt, ist noch niemand einmal quer durch Deutschland geritten. Und nicht nur durch Deutschland, sondern du bist durch Österreich, du bist nach Italien geritten, an die Adria. Sag mal, wann kam der Moment, in dem du entschieden hast, ich mache das jetzt? Also ich setze mich auf mein Pferd, Auri, und dann reiten wir bis an die Adria.
Ja, also eigentlich ich reite schon von Kindesbeinen auf an und die Auri, die habe ich selber gezogen. Das heißt, da war ich dabei, wie die zur Welt gekommen ist. Und früher war ich auch Turnierreiterin und dann kam Corona und irgendwie hat es ja alles so lahmgelegt. Und Wanderreiten war auch immer schon eine große Leidenschaft. Konnte ich aber immer nicht so ausgiebig machen, weil dann auch Familienzeit war, Arbeit. Dann war, ich sage aber, mein Mann und mein Kind waren aus dem Haus und ich war nur noch für mich selber verantwortlich und hatte genügend Zeit. Und dann habe ich ganz gezielt angefangen, die Auri auszubilden fürs Wanderreiten. Und wir haben dann schon ein paar kleinere Ritte gemacht. Und irgendwie wollte ich dann mal was Großes machen, also lange mit meinem Pferd unterwegs sein. Und habe dann gesehen, dass ein Distanzreiter so eine Tour durch ganz Deutschland gemacht hat und habe gedacht, das wär's doch, du. Also das willst du. Und so kam dann die Idee und tatsächlich haben wir das dann auch recht schnell umgesetzt. Und die Idee, um dann auch noch weiter bis an die Adria über die Alpen zu reiten, die kam mir dann unterwegs, wie ich in Deutschland unterwegs war und unser Ritt sich so langsam dem Ende zugeneigt hat. Und ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es jetzt zu Ende ist und es muss irgendwie weitergehen. Und dann habe ich gedacht, das über die Alpen, das kriegen wir auch hin. Mussten aber noch ein Jahr dazwischen ein bisschen Training für mein Pferd einschieben, weil so eine Alpenüberquerung zu Pferd ist nicht ganz so einfach.
Ist es bei Pferden dann doch ein bisschen anders wie bei uns Menschen? Weil viele Leute sagen ja, die halt so lange Wanderungen machen wie den Jakobsweg oder halt eben auch noch andere Geschichten, die sagen, die Kondition kommt mit der Zeit und auch die Technik. Für so ein Pferd ist es dann doch ein bisschen was anderes. Nach einmal Deutschland durchqueren heißt das nicht, dass es halt auch automatisch die Alpen überqueren kann.
Ja, also die Kondition kommt tatsächlich beim Pferd auch unterwegs. Also das ist genauso wie beim Wandern im Prinzip. Und wir sind tatsächlich auf so einem Wanderritt auch nicht viel schneller als ein Wanderer. Wir reiten so 30 bis 40 Kilometer am Tag und ich laufe auch immer ganz viel. Einfach damit meine Muskeln sich lockern, die Muskeln des Pferdes sich lockern können. Und die Herausforderung ist aber, dass bei den Alpen erhebliche Trittsicherheit erforderlich ist. Ich wollte ja nicht irgendwie auf irgendwelchen Radwegen über die Alpen, sondern ich wollte dann ja auch querfeldein und die Herausforderung. Und mein Pferd ist in Norddeutschland aufgewachsen. Wenn so ein Haflinger Pony den Alpen auf der Alm groß wird, die können das von klein auf an, ne? Die lernen das mit Mama zusammen. Aber mein Pferd, das konnte das noch nicht. Oder ich war mir nicht sicher, ob sie es konnte. Und wir haben dann nochmal ein Jahr Trainingsjahre eingeschoben. Da sind wir in die Pyrenäen gefahren. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ganz erfahrenen Wanderreitern dort eine Zeit zu verbringen. Und da haben wir dann Bergsteigen geübt sozusagen. Also über große Felsblocken, schwierige Wege, schmale Stellen. Für mich war das auch nochmal wichtig, wenn man dann so einen schmalen Pfad hat, wo es auf der einen Seite ganz steil runtergeht, auf der anderen Seite hoch. So Höhenangst ist bei mir nicht unbedingt so ein Thema, aber mit so einem großen Pferd dabei. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das Pferd dann cool bleibt, aber das hat alles super geklappt.
Ja, natürlich. Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn jetzt ein Wanderer durch Deutschland wandert, dann gibt es ganz viele Herbergen, Hotels, Airbnbs, wo man unterkommen kann. Wenn ein Radfahrer durch Deutschland fährt, dann gibt es dasselbe und oftmals halt eben auch mit Radkeller, wo man sein Fahrrad unterstellen kann. Da gibt es auch Seiten, wo man halt entsprechend danach filtern kann. Wenn man mit dem Pferd in Deutschland unterwegs ist, da gibt es mit Sicherheit keine Seite, wo man angeben kann, dass man mit seinem Haustier ist es ja nicht. Wie organisiert man einen Wanderritt?
Also tatsächlich gibt es eine Seite, wo man gucken kann. Ja.
Krass, okay. Wie heißt?
Die heißt Wanderpferde. Und dort sind sogenannte Wanderreitstationen verzeichnet,
Ach, krass.
Wo man dann tatsächlich mit Pferd und Reiter unterkommen kann. Das habe ich allerdings nur ganz wenig genutzt, weil dass diese Stationen nicht auf meiner Route lagen. Ich muss sagen, ich hatte eben nur 4 Wochen Zeit und wollte eben wirklich dann von der Ostsee bis an die Alpen reiten. Und das sind über 1000 Kilometer.
In 4 Wochen?
Ja, und da musste ich dann eben ziemlich gerade Linie auch reiten. Also konnte nicht noch groß rechts, links große Bögen einbauen. Und ich habe dann tatsächlich Google zu Hilfe genommen und habe einfach geguckt, wo sind Reitbetriebe. Ich hatte ein Zelt mit, einen mobilen Paddock und habe dann einfach gefragt, kann ich hier mein Zelt aufschlagen? Kann ich für mein Pferd was abzäunen? Und ganz oft sind wir auch so im Stall untergekommen. Also es waren alle super hilfsbereit. Was schwierig ist mit dem Pferd, ist so wild campen. Mache ich auch viele Wanderer, dass sie sich im Wald irgendwie eine Ecke suchen und nächsten Morgen wieder verschwunden sind. Aber wenn du mit dem Pferd unterwegs bist, du brauchst halt ein Grasstück. Du kannst dich irgendwo im Wald verschwinden. Du baust ein Paddock auf, du hast das Zelt und das Pferd hinterlässt auch Hufspuren und auch große Pferdeäppelhaufen, die man vielleicht noch so ein bisschen verteilen kann. Aber man hinterlässt einfach Spuren und deshalb ist das ganz wilde Übernachten schwierig. Das habe ich in Italien auch mal gemacht, weil ich keine andere Chance hatte. Das hat auch gut geklappt. Aber wenn es geht, dann versuche ich immer zu fragen, ob ich irgendwo mein Paddock für das Pferd aufbauen kann.
Okay, klär mich mal bitte auf. Also ein Paddock, ich weiß natürlich, was ein Paddock ist, aber was ist ein mobiles Paddock? Wie transportierst du das auf
also
den
das
Pferd?
Sind im Prinzip...
Oder sind das Leinen?
Das sind Zeltstangen, die ich mit habe, die ich dann herringen, also in der Erde befestige und dann habe ich so ein bisschen dünne Litze dabei und mein Paddock ist 6x12 Meter und das Ganze ist auch sehr leicht und klein zu verstauen, das kriege ich also ganz gut auf dem Pferd mit.
Okay, aber es ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, die Dinge zu packen, also super interessant, was es da alles gibt, beziehungsweise welche Lösungen man da findet. Und also Wanderpferde ist die Seite, die für dich jetzt nicht funktioniert hat. Aber und dann hast du diese ganzen Reitställe angerufen, angeschrieben, gesagt, du pass mal auf, ich plane so ganz grob und ich bin dann in KW 25 in der Nähe. Ist es okay, wenn ich spontan vorbeikomme?
Ja, es ist sehr unterschiedlich gewesen. Bei der Deutschlandtour habe ich das tatsächlich versucht, alles vorzuplanen. Das hat nicht immer geklappt. Also das gehört auch dazu. Also das ist sowieso ein Teil, der immer dazu gehört. Es klappt nicht alles. Und bei der Alpentour, da habe ich gar nichts vorgeplant. Da habe ich von Tag zu Tag geplant und habe manchmal versucht anzurufen. Manchmal habe ich einfach unterwegs geguckt, wo kann ich bleiben? Wo gibt es eine Alm, die ich fragen kann? Also da bin ich das Ganze ein bisschen anders angegangen. Da hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil man einfach ein bisschen flexibler ist, auch in seiner Etappenplanung dann, als wenn man so alles konkret vorgeplant hat und weiß, man muss dann und dann da und da sein. Das ist dann ein bisschen anstrengender.
Du wohnst ja gar nicht so weit weg, glaube ich, von uns. Du wohnst ja auch irgendwo hier in Norddeutschland.
Ja, genau. Ja.
Und wie, also 4 Wochen ist jetzt schon auch relativ straffes Programm, oder?
Ja.
Also wie lange wart ihr unter, also wie lang sind die Tage dann? Wie viel reitet ihr? Wie sieht so ein Tag aus?
Also es ist so, dass ich eine Frühaufsteherin bin und wenn ich dann neben meinem Pferd zelte, dann werde ich auch mal geweckt von meinem Pferd. Und wir starten meistens sehr früh mit Sonnenaufgang eigentlich und sind dann bei 30 bis 40 Kilometern auch fast den ganzen Tag unterwegs. Aber wir machen regelmäßig Pausen, weil das Pferd muss zwischendurch fressen. Das kann also nicht die ganze Zeit laufen. Müssen wir ja auch, wenn wir wandern. Ne? Wir haben ja auch unseren Hunger, den wir kriegen. Und da ist es dann auch so, dass wir am Tag mehrfach Pause machen. Mittags mache ich immer eine schöne lange Pause. Da koche ich mir auch meistens meine Nudeln und Kaffee und das Pferd kann dann in der Zeit in Ruhe fressen. Das hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Wenn es also in Strömen gießt, dann fallen die Pausen kleiner aus und wir versuchen schneller am Ziel anzukommen, damit wir dann vom Weg runterkommen. Das Pferd ist da relativ entspannt. Der ist das eigentlich egal, ob es regnet oder nicht, aber ich bin da nicht so entspannt. Also wenn er nachher alles nass ist, das macht dann nicht mehr so viel Spaß.
Und also, ich meine, ihr seid ja der Höhe hochgegangen. Ne? Also ihr seid hier in Norddeutschland auf 0 Metern gestartet. Das heißt, es wird ja eigentlich immer steiler. Wenn man dann irgendwie an den Kasseler Bergen wahrscheinlich irgendwie ankommt, dann wird's dann, das ist das erste Mal, wo man merkt, so, okay, es ist jetzt ein bisschen anstrengender. Wie hat dein Pferd das alles mitgemacht?
Also, tatsächlich gibt's ganz viele Herausforderungen auf so einem Ritt. Also im Prinzip war es so, wie wir gestartet sind, den ersten Tag, da war es schon, ging schon der Stress los. Also das war jetzt nicht der erste Wanderritt, den wir hatten. Aber wir sind im Prinzip gestartet und haben sofort die Wege verloren. Das, was ich geplant habe, gab es nicht mehr. Dann steckten wir in der Wildnis fest sozusagen. Wir sind in so einen Weg reingegangen, in ein Dorngebüsch. Und sind dann stecken geblieben und konnten nicht mehr umdrehen und ich musste uns freisägen. Und es ist also so, die Anforderungen sind gar nicht so die steilen Berge, ne, wo es hochgeht. Da geht das Pferd einfach hoch. Das ist nicht so tragisch. Also wie gesagt, die Kondition kommt auch unterwegs. Die Herausforderungen sind eher so diese kleinen Sachen, dass du dann stecken bleibst und das Pferd muss ruhig bleiben, damit du dich da freisägen kannst oder wieder rauskommst. Dann hast du irgendwie einen Steg, da stehst du davor und denkst, ja, hält er jetzt das Pferd oder hält er es nicht? Kann ich das wagen, darüber zu gehen? Und da liegen wir gleich im Bach und haben die Vollkatastrophe. Und dann gerade am Anfang war es dann auch, wir mussten mit der Fähre über die Elbe. Und so eine Fährfahrt, das ist für Pferd auch eine Herausforderung, weil die gehen da vielleicht noch brav rauf. Dieses Metall, das klappert dann ja auch. Und dann verschwindet aber das Ufer. Und man schippert auf einmal über so Fluss. Und der Fährmann hat schon gesagt, ach, da kann ich ja die Schaufel gleich rausholen, wenn ihr kommt. Und so war es auch, wenn so ein Pferd aufgeregt ist, dann äppelt es. Und wir haben da also auch einen großen Äppelhaufen hinterlassen. Aber das sind eher so die Herausforderungen. Dieses Bergauf und Bergab, das kommt so mit der Zeit. Also das ist gar nicht so das große Thema fürs Pferd gewesen.
Okay, ihr habt ja auch, zum Start hast du ja gerade gesagt, die Geschichte, aber es gab noch eine andere Geschichte zum Start, wo ihr, glaube ich, auf den Elbwiesen morgens, du zumindest mit deinem Kaffee da standest und Auri sich gedacht hat, juhu, Ura. Freiheit.
Genau. Also das war tatsächlich nach dieser Fährfahrt und da sind wir an der Elbe direkt untergekommen. Das ist so ein Imbiss, die haben kleine Paddocks auch für Wanderreiter und das war eigentlich so ganz ideal. Und mein Pferd wollte überhaupt nicht von meiner Seite weichen den Abend, also ist immer bei mir geblieben. Alle Leute, die da waren, haben sich schon kaputt gelacht. Das ging so weit, dass ich musste aufs Klo Und das Pferd konnte ich in der Ruhe lassen, weil die einfach nervös geworden war, wenn die mich nicht mehr gesehen hat. Und dann musste ich sie also quasi fast mit aufs Klo nehmen und dann die so die Türen auflassen, dass sie sehen kann, ich sitze da. Und wir haben da übernachtet. Das war auch ein ganz schöner Platz. Abends waren wir noch an den Elbwiesen, da habe ich sie fressen lassen. Da war ganz viel Gras. Und den nächsten Morgen packe ich meine Sachen zusammen und das Pferd bleibt weiter an meiner Schulter. Ging also immer vom, ich habe meine Sachen dann vorne zu den Tischen gebracht und vom Zeltplatz nahm sie alles mit. Dann koche ich so meinen Kaffee und das Pferd hat gedacht, ach, jetzt ist wohl Zeit, mal die Gegend zu erkunden. Dort rennt runter in diese Elbwiesen und galoppiert los und ist verschwunden. Rennt also im Hurra-Galopp weg und ich sehe sie nicht mehr. Und ich stand da wirklich mit offenem Mund und im ersten Moment habe ich gedacht, ach du Schande, was machst du jetzt? Und ich wusste, in die Richtung, wo das Pferd hinläuft, da ist ein Campingplatz. Da war das nächste Kopfkino, die rennt da jetzt durch den Campingplatz und mischt alles auf. Und ich also runter hinterher. Und in dem Moment, wo ich dann diesen kleinen Hügel da in diese Elbwiesen runter bin, da höre ich das Pferd anrennen. Also kommt sie im Hurra-Galopp wieder auf mich zu mir zurück und rennt so direkt auf mich zu. Das war irgendwie auch ein ganz cooler Moment, weil wie dieses Pferd so im Vollgalopp auf mich zurennt. Ja, und dann hatte ich sie wieder, Gott sei Dank. Und dann habe ich sie oben in diese Paddocks eingesperrt. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist so auch ein typisches Pferdeverhalten, wenn die auf einer neuen Weide sind, die galoppieren die erstmal an und gucken, wie weit es geht. Und die hat wahrscheinlich gedacht, ich komme mit. Und als sie gemerkt hat, ich komme nicht mit, da hat sie dann nochmal geguckt, wo ich war. Aber das ist schon ein Ding, wenn man dann da steht und das Pferd rennt los. Und ich habe wirklich alles möglich. Ich habe erstmal gedacht, so, wen kannst du anrufen, was kannst du sagen? Und Gott sei Dank hat das Ganze nur so 2 Minuten gedauert, bis sie dann wieder kam. Also das war richtig so ein Schreck in der Morgenstunde. Und aber Gott sei Dank das einzige Mal, dass sie abgehauen ist. Nachher haben wir uns doch sehr, sind wir sehr eng zusammen gewesen.
Aber das ist ja, das bestimmt, so ein Pferd bestimmt ja dann auf so einer Reise halt auch krass eigentlich alles, oder? Dein Leben dreht sich ja eigentlich alles um sie. Und sie bestimmt halt eben auch, ob du entspannt bist oder halt nicht entspannt bist.
Genau.
Wie sehr musst du dich halt an sie anpassen und wie sehr musstest du halt eben auch deinen Tagesablauf ändern, um halt eben ihre Energie so ein bisschen im Blick zu haben?
Ja gut, ich muss dazu sagen, mein Pferd hat grundsätzlich immer mehr Energie als ich. Also das heißt meistens, ich habe das tatsächlich auf dem Deutschlandritt nur einmal gehabt, dass ich das Gefühl hatte, abends sie ist müde. Und das war dann auch genau der Tag, wo unsere Unterkunft nicht geklappt hat. Und ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich kann jetzt nicht noch mit diesem Pferd 5 Kilometer gehen. Wir müssen jetzt hier irgendwas finden. Und dann habe ich mich in dem Ort irgendwie durchgefragt und wir haben dann da auch irgendwas gefunden. Auf so einem alten LPG-Gelände konnten wir uns einfach was einzäunen. Aber ansonsten ist das Pferd tatsächlich der limitierende Faktor. Das heißt, ich gucke immer, ob es dem Pferd gut geht, ob genug Fressen da ist. Wasser ist immer auch ein Problem. Man muss unterwegs Wasser finden und so ein Pferd, das trinkt eben durchaus mal 20 Ja, über einen Tag. Das heißt, das kann man nicht mal eben so einer Wasserflasche mitnehmen. Das ist einfach viel zu schwer. Und das hat uns auch so ein bisschen getriggert im Norden, so Sachsen-Anhalt. Da gibt's irgendwie, also in den Alpen, da gibt's zig Bäche und sowas. Haben wir überhaupt kein Problem gehabt. Aber so im Nordostdeutschland, das ist echt eine Steppe da, kann man sagen. Und wir hatten also durchaus Tage, wo ich mir schon Sorgen gemacht habe. Aber auch hier greifen wir auf so einen alten Hiker-Trick zurück. Die Friedhöfe, die tränken ja nicht nur Wanderer, die tränken auch Pferde. Und das haben wir also tatsächlich auch ab und an mal gehabt, dass wir dann auf die Friedhöfe gegangen sind und da dann Wasser gezapft haben. Ich habe auch so einen Falteimer mit direkt fürs Pferd, dass sie dann eben auch Wasser kriegen kann. Und es ist aber tatsächlich so, auch die Gesundheit des Pferdes, also dass sie keinen Satteldruck kriegt, dass das Gepäck nirgendwo scheuert. Das sind alles so Sachen, da muss man jeden Tag genau gucken, ob die Hufeisen noch in Ordnung sind. Also man hat schon Verantwortung und der Tag richtet sich tatsächlich auch so ein bisschen danach, wie es mit dem Pferd läuft. Aber ich muss sagen, wir haben so einen gemeinsamen Rhythmus entwickelt. Das klappt eigentlich ganz gut, dass wir so gut vorangekommen sind und auch beide meistens guter Laune waren. Und frag mich, ich merke, wenn mein Pferd schlechte Laune hat. Also die ist der Ausdrucksschlag. Und wenn ihr irgendwas nicht passt oder wenn sie keinen Bock mehr hat, das merkt man sofort.
Ja, aber das ist dann, also ich meine, ich bin viel geritten, früher als Kind. Ich bin sehr lange schon nicht mehr geritten. Entsprechend bin ich da jetzt so ein bisschen raus aus dem, ich kann ein Pferd deuten, lesen und ich weiß, was da alles zusammen, also damit einhergeht, wenn man sowas macht. Also obwohl ich noch nie einen Wanderritt gemacht habe. Aber das ist schon relativ high maintenance, ne? Also im Sinne von, wenn du jetzt so sagst, ne, Sattel und so, da dachte ich so, ja krass, das muss ja auch jeden Tag dann auch wieder runter und irgendwo gelagert werden. Also allein deshalb geht ja schon Wildcampen schon schlecht. Also nicht gar nicht, naja, wenn es für eine Nacht ist, geht es schon, aber oder?
Also ich habe tatsächlich nicht so viel Equipment und ich habe ein Zwei-Personen-Zelt, ein leichtes, wiegt nur 1 Kilo. Aber da passt alles rein. Also ich passe da rein, das Sattelzeug. Und früher habe ich auch mal die Hunde mit gehabt. Da passen auch noch 2 Gurte zusätzlich mit rein. Also das kriege ich tatsächlich alles unter. Es dauert.
Du bist dann früher mit Pferd und 2 Hunden.
Und Hund, ja, genau.
Geritten und dann gecampt.
Ja,
krass.
Tatsächlich. Ich habe 2 Shiba Inus und mit denen bin ich dann unterwegs gewesen, genau. Das ist aber noch anstrengender, weil man dann auch immer die Hunde noch mit im Blick haben muss und das wollte ich jetzt für diese lange Tour nicht. Und die sind jetzt dann auch schon etwas älter gewesen. Und bei den Hunden ist es auch so, wenn die so lange Strecken gehen, dann sind die Pfötchen irgendwann auch. Also gerade wenn man so nach Bayern kommt, da ist sehr viel Schotter. Und das Pferd hatte jetzt auf der Deutschlandtour Hufeisen drunter. Auf der Alptour nachher Kunststoffbeschlag, weil das im Felsen besser haftet als die Eisen. Aber die Hunde, die wären... Für die wäre das nichts gewesen, diese 30 bis 40 Kilometer Strecken und dann viel auf Schotter. Das hätten die, glaube ich, nicht mitgemacht. Und es ist auch, wie gesagt, dann wirklich noch für mich auch noch mehr anstrengend, weil ich dann auch noch die Hunde im Blick habe, mir auch noch um die Hunde ein bisschen Sorgen mache, dass das alles gut geht. Und man hat es dann auch häufig, wenn man so auf die Pferdehöfe kommt, da sind auch andere Hunde, die finden das dann nicht gut, wenn Gasthunde kommen. Und es ist eben wesentlich einfacher, wenn die nicht dabei sind. Aber ich muss sagen, es ist auch unheimlich schön, wenn die Hunde dabei sind. Also das hat auch sehr was.
Jetzt hast du gesagt, dass du Auri ja aufgezogen hast. Du kennst sie ja quasi von klein auf und sie kennt dich von klein auf. Und dennoch kann ich mir vorstellen, wenn man einen Monat und dann später halt auch sogar noch länger unterwegs ist, 24/7 und halt eben so eine Reise macht, dass das halt auch diese Beziehung ändert. Wie hat sie euch verändert?
Also das war wirklich sehr extrem. Ich hatte ja schon erzählt, dass sie so sehr an mir hängt, also weil ich quasi ihr Herdenpartner dann bin, weil kein anderes Pferd mehr dabei war. Aber das hat sich unterwegs also sehr, also ganz toll irgendwie entwickelt. Ich habe da so einen Schlüsselmoment gehabt. Da war wieder der Weg verschwunden. Das hatten wir also häufiger mal. Das war eigentlich mal ein Wanderweg. Da konnte man auch noch alte Wandermarkierungen sehen. Und dann wurde es aber immer buschiger. Es ging bergab und irgendwann war dieser Weg dicht. Also die Bäume waren umgefallen und man kam da wirklich nicht mehr durch. Und ich hatte jetzt die Alternative, nach oben wieder zu steigen und den ganzen Weg uns wieder zurück durchzuschlagen. Oder so, man konnte schon unten den Weg sehen, wo wir hin wollten. Aber es ging sehr, sehr steil bergab. Und ich habe dann gedacht, nein, wir gehen jetzt bergab. Und ich konnte aber nicht vor dem Pferd gehen, weil es so steil war, dass ich Angst habe, dass das Pferd ausrutscht und dann auf mich raufrutscht oder auf mich rauffällt. Und das wäre ihm viel zu gefährlich gewesen. Also habe ich da gesagt, so Auri, du gehst vor, ich gehe hinterher. Und es war da auch so, dass sie sich so ein bisschen durchschlagen musste. Und ich weiß nicht warum, sie wusste aber, in welche Richtung es geht, dass wir da unten zu diesem Weg wollten. Und dann ist sie immer so ein paar Meter vorgegangen und dann ist sie stehen geblieben, hat sich umgedreht und hat dann so ganz süß gewiehert. Immer so, kommst du auch nach? So und geguckt und gewartet und bis ich dann wieder bei ihr war. Dann ist sie die nächsten Meter gegangen und hat wieder gewartet. Und als wir dann sicher diesen Berg runter waren, da hatte ich echt fast so ein bisschen Tränen in den Augen, weil das hat mich so berührt, dass mein Pferd so auf mich aufgepasst hat und wirklich geguckt hat. Also sonst wäre ich das immer, die gesagt hat, nee, da nicht hingehen, da musst du längs und da müssen wir gucken. Und diesmal war es komplett anders. Sie hat den Weg gesucht und hat mich behütet und immer gewartet, dass ich komme. Und das war so, so ein richtiger Schlüsselmoment. Und danach habe ich sie auch ganz viel freilaufen lassen. Also immer, wenn keine Straßen und sowas in der Nähe waren, dann habe ich sie einfach frei hinter mir herlaufen lassen, wenn ich nicht geritten bin. Und dann konntest du mal zwischendurch fressen. Und das hat sich also bis heute gehalten, wenn wir auf Wanderritt sind, dass wir wirklich so eine ganz enge Beziehung haben.
Ja, cool. Also das hört sich auf jeden Fall wie so ein magischer Moment halt auch an. Du hast jetzt gerade auch diese Wege angesprochen, die halt eben keine Wege mehr waren. Wie genau bist du bei der Planung vorgegangen? Was ist dein Learning daraus und was empfiehlst du, wie man so einen Wanderritt am besten plant?
Ja, also ich sag mal, wer einsteigt, der nimmt am besten Routen, die jemand schon geritten ist. Und ich habe früher viel mit Karten geplant und für so eine lange Strecke wäre das völlig unmöglich gewesen. Da hätte ich also eine Packtasche nur für Karten mithaben müssen. Und ich habe mich diesmal ganz auf eine Wander-App verlassen. Und das Problem ist, diese Wander-Apps, die basieren auf OSM-Karten und sind also nur so gut wie die Leute, die das im Prinzip einfliegen. Und das kennt jeder, der wandert. Man plant eine Route und dann steht man da und denkt, wo ist der Weg, ne? So, also damit muss man einfach rechnen und das war für uns auch schwierig. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Pferde eben auch bestimmte Sachen gar nicht machen können. Ich hatte vorhin schon erzählt, du stehst vor so einem schmalen Steg und denkst, kann das Pferd darüber oder nicht? Also ich habe tatsächlich versucht vorher, es gibt bei den Apps häufig auch Möglichkeiten, Bilder anzugucken. Also bei jeder Flussüberquerung habe ich geguckt, wie sieht denn diese Brücke aus? Kann man das machen? Kann man das nicht machen? Muss ich umplanen? Und wenn das nicht geht, dann muss man manchmal wirklich Umwege noch einplanen. Oder wenn ich nachher, wie ich in den Alpen war, also da gibt's ja Gott sei Dank die T0 bis T6, glaube ich, Einordnung. Und so bis T2 geht das für Pferde ganz gut. Das kann man ganz gut machen. T3 grenzwertig. Aber überall, wo man, wo Stufen sind, ist es nicht immer machbar. Gerade wenn es so in Leitern übergeht. Leitern kann ein Pferd einfach nicht machen. Stufen kann ein Pferd schon machen, aber Leitern, da ist es vorbei. Oder so seilversicherte Stellen, wo es so sehr steil und rutschig ist, das geht nicht. Also das muss man sich alles angucken. Und das ist ziemlich aufwendig. Und dann hat man alles so schön geplant. Und dann liegt ein Baum quer über dem Weg. Und so ein Wanderer, der kann da entweder unter durchkrabbeln oder oben rübersteigen. Und ein Pferd, wenn da so auf Brusthöhe liegt, dann ist das häufig zu hoch, um drüber zu springen. Und drunter durch kommen wir auch nicht. Und wenn das dann noch ein dicker Baum ist, dann kann man ihn noch nicht mal durchsägen. Also ich habe so eine Handsäge dabei. Das heißt, alles, was so Gebüsch gestrüppt bis, ich sag mal, 10 cm Stammdurchmesser, das säge ich. Oder bei so dicken Bäumen hilft es manchmal schon, wenn man die Seitenäste wegsägt, dass das Pferd dann da drüber kommt. Also sägen gehört dazu. Aber manchmal ist es eben auch wirklich so, da muss man sich einen anderen Weg suchen. Und das ist auch so ein Tipp, den ich habe, wenn man was plant. Ihr müsst immer einplanen, dass ihr 5 Kilometer mehr macht am Tag. Also nicht so die Leistungsfähigkeit voll ausreizen, sondern immer diesen Puffer lassen, auch zeitlich, dass man Umwege machen kann. Weil, also eigentlich ist es fast immer so, dass man täglich irgendeinen Struggle hat, wo irgendwas nicht funktioniert. Also das können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber irgendwas ist immer.
Welche App hast du dann genutzt? Hast du Komoot genutzt?
Komoot.
Mhm. Ja, und das ist halt leider auch wirklich so, ne, dass man total oft da irgendwo steht, wo es halt eben nicht weitergeht. Ja. Oder also ich nutze es halt zum Beispiel als Radfahrer und dann hast du halt eben keinen Straßenbelag mehr, sondern Gravel und ja. Du bist aber gerade mit dem Rennrad unterwegs.
Hast du Chase gesehen, zufällig?
Nee.
Also das ist eine YouTube-Serie, da sind die auch, also auch Radfahrer auf Zeit eine Strecke geritten und einer war dabei, den hat Komoot auch völlig ins Dickicht gefügt und der hat so geflucht, weil er dann auch irgendwo war. Aber das ist nicht das Problem der App, sondern das ist eben ein Problem der Kartengrundlage und dass eben die Nutzer, die können, müssen mehr aktiv sein in der Pflege, da werden auch die Karten besser, ne?
Ja, und, weil jeder es eigentlich nutzt so für sich, um zu wandern, genau. Aber halt keine Lust hat, es zu pflegen.
Ja.
Und es ist halt wahrscheinlich nur irgendwie so 5% oder so.
Ja. Ich melde das auch nicht immer, wenn irgendwie ich nicht da ist oder so, sondern ärgere mich in dem Moment und dann ist das aber eine halbe Stunde später auch schon wieder vergessen.
Hast du denn deinen Ritt und deine Infos und deine Tipps irgendwo hinterlegt?
Ja, in verschiedenen Plattformen sozusagen. Also ich habe YouTube-Kanal, wo ich eigentlich auch immer ein Vlog habe, also wo ich filme immer, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, man kann das alles nachschauen. Und da habe ich auch ganz viele Infovideos für Wanderreiter, die einsteigen wollen. Und tatsächlich habe ich beide Ritte in einem Buch verewigt oder in zwei Büchern. Und das ist einfach auch so gekommen, dass ich unterwegs ganz oft gefragt wurde, also wenn du dann, du schreibst doch bestimmt ein Buch und du musst das in deinem Buch schreiben. Und wenn du dann zu Hause bist und dann musst du uns aber sagen, wo wir das Buch kriegen. Da habe ich schon unterwegs angefangen, habe gedacht, okay, du schreibst jetzt mal ein bisschen ausführlicher Tagebuch, weil wenn alle da so Interesse dran haben, dann ist das vielleicht ein Projekt, das du angehen solltest. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und nach dem Deutschlandritt ein Buch geschrieben, auch mit ganz vielen Tipps für Wanderreiter, also wie ich eben meine Unterkünfte finde, worauf man achten muss, wie man sein Pferd ausbildet und so weiter und so fort. Und für den Alpenritt habe ich dann das auch nochmal gemacht.
Okay, sehr cool. Zum Alpenritt kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Nimm uns mal aber ganz kurz mit die Route. Du hast gesagt, du bist einfach kerzengerade von Nord nach Süd,
ja,
ohne viel nach links und rechts zu laufen.
Genau.
Wo ging es genau entlang?
Also wir sind in Travemünde gestartet, auf dem Priwall, also auf der Ostseite, und sind dann durch Mecklenburg, Rahl, Hitzacker runter. Dann ging es durchs Wendland für geneigte Wanderreiter, die zuhören, ein ganz tolles Reitgebiet, also mit sehr schönen Wegen. Dann kamen wir in den Harz, da ging es das erste Mal so ein bisschen in die Berge. Und von da an wurde es eigentlich mehr oder weniger bergig. Dann ging es weiter durch die Altmark. Altmark war vorher, dann kommt Harz, also Altmark, Harz, dann Thüringen rein. Und dann ging es so ein bisschen über den Weißwurst-Äquator, was ich sehr positiv fand. Weil im Norden, da war die Versorgung mit Lebensmitteln wirklich zum Teil ein Problem, weil fast alle Dörfer, gerade in Ostdeutschland, quasi ausgestorben waren. Da gab es eine schöne Feldsteinkirche und kein Bäcker, kein Laden, nichts, wo man irgendwie einkaufen konnte. Und nachdem ich dann im Franken nach Bayern gekommen bin, da lebte das dörfliche Leben wieder. Da gab es Gastwirtschaften, wo man einkehren konnte. Es gab Bäcker, es gab kleine Läden. Und da war es dann tatsächlich viel einfacher auch mit der Verpflegung. Und dann bin ich ja im Prinzip durch die Oberpfalz weiter. Da war es auch sehr schön Richtung Donau. Dann ja quasi das Voralpenland. Und dann bis zum Tegernsee. Und da sind wir dann so ein bisschen, also wir sind bis nach Rottach-Egern. Und den letzten Tag, da hat Auri Pause gehabt. Und ich bin dann mit einem Bekannten, der mich abgeholt hat, dort mit dem Pferdeanhänger. Wir haben dann noch eine Wanderung die Berge hoch gemacht. Und da habe ich dann so über die Alpen geguckt. Und das war auch echt so der Moment, wo ich gedacht habe, du musst einfach weiterreiten. Und ich bin dann am Nachmittag noch mit der Auri spazieren gegangen. Und die wollte gar nicht fressen, sondern die hat auch immer nur in die Berge geguckt. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie auch gedacht hat, so, warum reiten wir heute jetzt nicht weiter? Was ist hier los? Und da habe ich gedacht, das muss unbedingt sein, dass wir die Tour dann noch weitermachen.
Fällt so ein Pferd dann auch in so ein Loch, wenn so eine vierwöchige Tour zu Ende ist und es dann nicht mehr wie gewohnt irgendwie weitergeht und jeden Tag eine neue Umgebung, dann sind wir Menschen ja auch oftmals überfordert.
Ja.
Wie füllen wir das, was da ist? Hast du das Gefühl, dass sie das auch gehabt hat?
Ja, also man trainiert auch Pferde ab. Also ich lasse sie da nicht einfach zu Hause auf der Weide laufen, sondern mache dann zu Hause auch relativ viel und nehme das Pensum langsam runter. Das ist das eine. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass dadurch, dass wir auch so viel zusammen machen, dass mein Pferd sich zu Hause langweilt. Also, dass die, auch wenn ich so zu Anfang, wenn ich verladen wollte auf die Pferdeanhänger, dann war sie immer so, ach, muss das sein? Und jetzt ist es so, wenn die den Pferdeanhänger sieht, dann sagt sie so, oh, lass mich vorbei, ich gehe schon mal rauf, es passiert wieder irgendwas. Also, vielleicht ist es auch vermenschlichen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie gerne unterwegs ist und ich habe sie jetzt nicht, ich hatte früher die Pferde zu Hause, jetzt habe ich nur noch ein Pferd und Auri steht eben in einem Pensionsstall. Und die Besitzerin erzählt auch, was wohl auch schwierig ist, wenn Auri und ich so lange, also jeden Tag zusammen sind, so eng und ich bin dann nicht mehr da, dann sucht die auch nach mir. Also dann ist sie auch am so die ersten Tage etwas unruhig, bis sie dann so sagt, okay, die Pferdekumpels, die ich jetzt hier habe, die reichen auch und alles ist gut wieder. Also das ist schon so eine Umgewöhnung.
Ja, das kann ich verstehen. Und jetzt lass uns nochmal dann zurück zu den Bergen an der Grenze Österreichs. Ihr seid dann ein Jahr später wieder runter und habt euren Ritt fortgeführt, einmal quer durch Österreich. Was ist die Strecke da gewesen? Also ich weiß zum Beispiel, dass ihr an den Krimmler Wasserfällen zum Beispiel lang geritten seid. Genau. Die sind ja auch, das sind die höchsten Wasserfälle Österreichs.
Ja, ich weiß, kann ich auf jeden Fall mit dem, also irgendwie eine Hauptattraktion auch.
Genau. Aber und dann rüber, ne, Dolomiten runter bis an die Adria. Nimm uns da mal mit, wo ging es da lang? Und sag uns mal erstmal das und dann stelle ich die nächste Frage.
Also hier hatte ich es ein bisschen anders. Ich hatte mehr Zeit noch. Also ich habe ein bisschen vorgearbeitet und hatte dann 6 Wochen tatsächlich Zeit. Und wer schon mal eine Alpenüberquerung gemacht hat, der weiß, da braucht man keine 6 Wochen für. Aber für mich war das ganz schön, weil ich das Ganze ein bisschen entspannter angehen konnte. Und wir sind dann tatsächlich auch wieder am Tegernsee gestartet. Und ich wollte unbedingt in die Dolomiten. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die Alpen zu überqueren. Aber ich hatte mir vorgenommen, ich will auf jeden Fall in die Dolomiten. Und habe mir, und auch an den drei Zinnen vorbei, und habe dann tatsächlich auf der Karte geguckt und habe auch sehr intensiv geplant hier, wo kann ein Pferd längs gehen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, ich wollte jetzt nicht auf den Radwegen gehen, sondern ich wollte wirklich so über die Pässe und auch Wanderwege machen. Und da habe ich dann mich auch so ein bisschen an den Mountainbike-Touren orientiert, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, so ein Pass, den so ein Mountainbiker machen kann, den müsste ja so ein Pferd eigentlich auch schaffen. Und so bin ich dann auf die Krimmler Tauern gekommen. Also ich bin dann runter quasi so ein bisschen halb gerade ins Inntal, an Börgel vorbei, über die Filsenscharte, dann über die Krimmler Tauern ins Pustertal rein. Und vom Pustertal dann hoch über die Plätzwiese zu den drei Zinnen und dann im Prinzip entlang der Dolomiten Richtung Tagliamento und dann von dort quasi an Udine vorbei Richtung Richtung Triest ungefähr, also Grado war, da war ich nachher, da war mein, die, das Meer, das ich erreicht habe. Also ich wollte einfach ans Mittelmeer. Das fand ich so cool. Und hatte da auch nochmal wieder so einen Moment, wo ich gedacht habe, warum kehrst du jetzt eigentlich um? Das hat hier so schön Italien-Flair. Durch Italien reiten wäre ja auch richtig geil. Also und ich habe dann aber eigentlich die Tour zurückgeplant auch. Ich wollte dann auch über die Alpen wieder zurück. Und zwar durch Soccertal. Das war auch so ein Bucketlisting. Da wollte ich auch unbedingt hin. Und dann auch wieder bei die Tauern zurück. Und das hat aber dann nachher nicht mehr geklappt aus 2 Gründen. Das eine war, es gab einen Wintereinbruch und einen Regeneinbruch. Das war zu der Zeit, als es da hat sehr stark geregnet. Da sind auch Teile von Österreich überflutet gewesen. Und ich glaube, ab 1500 Meter ist das alles als Schnee gefallen. Es war Mitte September. Und dann haben auch alle Hütten zugemacht. Dann habe ich da so schon gesessen und habe überlegt, ach, wie planst du jetzt deine Tour um? So, dass du dann nicht mehr so wild unterwegs bist, aber mehr auf befestigten Straßen. Und dann hat das Ganze aber nicht mehr stattgefunden, weil mein Pferd dann eine Schwellung in der Sattellage bekommen hat. Da habe ich so einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe den Gurt zu straff angezogen und es hat den Tag geregnet und ich bin wenig gegangen und sehr, sehr viel geritten. Und normalerweise hätte ich jetzt 2 Tage irgendwo gewartet, bis diese Schwellung wieder weg ist. Aber im Soccertal ist das schwierig, weil es wenig Pferdeleute gibt. Also da gibt es ganz wenig Pferdebetriebe und ich hatte da keine Möglichkeit, einen guten Platz für Auri zu finden, wo sie auch gutes Futter hat. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, da das irgendwie zu managen, indem ich vielleicht dann geguckt hätte, ob ich da eine gute Grasfläche kriege oder irgendwas. Oder ich hätte mich abholen können, aber nur abholen lassen können. Aber nur an dem Wochenende, weil diejenige, die ich so als Notfallkontakt hatte, die hatte nur an dem Wochenende Zeit. Sonst hätte ich, der nächste Slot wäre 4 Tage weiter gewesen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann war das auch gut. Wir haben das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht.
Dann gibt's ein anderes Mal, Teil 3.
Genau.
Aber jetzt hast du natürlich, der limitierende Faktor ist halt am Ende auch das Pferd. Ja. Weil sich alles halt eben um das Pferd halt eben dreht. Und wenn halt irgendwie sowas ist, dann geht's halt eben auch nicht weiter. Wie hast du Auri und dich, ihr habt ja ein bisschen Pause gehabt, du hast gesagt, du hast das Pferd abtrainiert nach der Deutschland-Tour. Das heißt aber auch, du hast es dann wieder antrainiert für die Österreich-Tour. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet?
Also da haben wir tatsächlich dieses Pyrenäen quasi Trainingscamp dazwischen geschoben und haben da eben wirklich Hochgebirgstouren gemacht, auch über schwierige Geländepassagen. Und das war für mich auch ganz toll, weil ich da gesehen habe, dass mein Pferd da Spaß hat. Also es hätte ja auch sein können, also es gibt, böse gesagt, unter den Pferden auch so Bewegungshorsts, die stolpern über ihre eigenen Füße. Also die können sowas einfach nicht. Die sind nicht trittsicher und die verletzen sich. Und mit solchen Pferden kann man natürlich auch einen Wanderritt machen, aber man sollte dann das Gelände entsprechend einfach wählen. Und die Auri, die hat also tatsächlich da in den Pyrenäen, ist die richtig aufgeblüht. Also die hat jede Herausforderung angenommen und ist da wirklich wie eine kleine Bergziege hochgestratzt und hat auch die beiden älteren Wanderreitpferde, die erfahrenen, nachher abgehängt, hat gesagt, hier, ich brauche euch nicht mehr, ich weiß, wo es längst geht, so ungefähr. Und das war eine ganz schöne Geschichte. Direkt ein Training für die Alpen kann ich ja hier dann, also vor dem Ritt dann hier in Deutschland, also vom im Hinblick auf Kondition, das ist sehr schwierig, weil ich ja hier nur Flachland habe. Das heißt, hier habe ich dann lange, schnelle Ritte gemacht. Also ich habe die Kondition über Tempo aufgebaut, aber das sind häufig andere Muskeln, die man damit trainiert. Und da war es eben auch so, wenn ich Wanderurlaub mache, ich gehe da auch untrainiert hin. Und dann mache ich die ersten 3 Tage ein bisschen langsam und so nach und nach kommt das dann. Am dritten Tag hat man sich eingegroovt. Naja, der dritte Tag ist manchmal noch schlimm, aber am vierten Tag hat man sich dann eingegroovt und dann geht das. Und so ist es mit dem Pferd.
Der dritte Tag ist immer der schlimmste. Immer.
Ja, genau.
Das ist eigentlich der, wo du nur so einen halben Tag machst und den restlichen halben Tag alles bedenkst, so, war das wirklich die richtige Entscheidung? Sollte ich jetzt vielleicht schon nach Hause fahren? Und so, und am nächsten Tag wachst du auf und denkst so, geht ja eigentlich schon wieder. Und dann geht's auch.
Genau.
Jetzt hast du natürlich diese Schwellung mal ganz kurz angesprochen von Auri, die euch quasi dazu gebracht hat, die Reise dann zu beenden oder zu pausieren? Oder ist das so das Schlimmste, was mit ihr passiert ist? Oder ich meine, ihr seid ja wirklich lange unterwegs gewesen?
Ja, was Auri angeht, ist es tatsächlich das Schlimmste. Da habe ich unheimlich Glück. Die hat tatsächlich das war auch ein bisschen kritisch. Einmal in den Alpen, da hat die so ein bisschen Kolikanzeichen. Also Kolik, das ist so ein bisschen wie Bauch, wie beim Pferd. Und das kann auch tödlich enden tatsächlich.
Das, wenn der Magen sich einmal dreht, ne?
Ja, genau. So, das ist so eine Magen-Darm- oder Darmgeschichte. Und da hat die so ein bisschen gezeigt, dass sie Bauchweh hat. Ich hatte da wahrscheinlich morgens zu viel von dem Kraftfutter gefüttert und sie hat zu wenig getrunken. Und das hat sich Gott sei Dank verloren über den, also nach 2 Stunden ging das, da hat sie geäppelt und dann war es wieder besser. Da hatte ich aber auch schon sehr Kopfkino mit, wo kriege ich einen Tierarzt her, wenn die in die Klinik muss, wie mache ich das? Also da war ich auch sehr angespannt in der Situation. Und wie wir den Deutschlandritt gestartet sind, da hatte ich eine Sache, den ersten Tag hatte ich ja schon erzählt, war ja schon voll Katastrophe. Und das ging abends noch weiter. Mein Pferd wälzt sich auf dem Paddock und steht auf und hat eine halbe Stunde später alles voller Quaddeln. Da hat die sich in irgendeine Brennnessel oder in irgendwas gelegt. Und da hatte ich auch gedacht, die Tour ist vorbei. Und das war beim nächsten Tag alles wieder weg. Und das war so das Einzige, was ich mit Auri hatte. Und ich habe Gott sei Dank, ich habe 2 Sachen gehabt. Zweimal so ein bisschen fast das Gleiche. Wir mussten uns wieder durchschlagen, weil da war so ein kleiner Steg, da konnte Auri nicht drüber. Und da habe ich gedacht, ach, den Bach, da kommst du vielleicht auch irgendwo anders rüber. Und habe mir einen Weg gesucht und springe über diesen Bach und will zur Seite gehen und gucken, dass Auri einen Platz findet, um dahin zu springen. Und bevor ich das überhaupt realisiere, springt sie hinter mir her und springt voll auf mein Bein. Und ja, genau, aua. Es war, also es tat richtig weh und es war aber Gott sei Dank die Wade und nicht das Schienbein. Und dann saß ich da erstmal, habe eine kleine Träne verdrückt und vor mich hingejammert und habe gedacht, hilft ja nichts. Dann bin ich auf mein Pferd gekrabbelt, dann musste die mich dann bis zu unserem Ziel tragen und da hatte ich dann auch so 3 Tage mit zu tun und bin dann ein bisschen mehr geritten, dann ging es aber wieder. Und das Gleiche ist mir dann bei dem Alpenritt nochmal passiert, bei dem ganz kleinen Bach, wo man einfach nur so einen Schritt drüber machen könnte, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das Pferd springen könnte. Und da ist sie mir in den Knöchel gesprungen. Und auch das tat so 2-3 Tage weh, aber ist auch glimpflich abgegangen. Und wo wir wirklich eine fiese Sache hatten, das war, wie wir dann in den Pyrenäen sind, da sind wir noch weitergefahren in die Bardenas Reales, nach Nordspanien.
Die Wüste Spaniens, ja.
Ja, genau. Das ist so eine Halbwüste mit so tiefen Canyons und ganz irre Landschaft. Das war auch einer der schönsten Ritte, die ich bisher gemacht habe, weil die Landschaft so faszinierend war. Und da kommt so ein weiteres Thema ins Spiel, Gewitter. Die haben uns also in den Alpen auch immer vor uns hergetrieben. Und da in diesen Canyons, da hatten wir es am letzten Reittag, dass es in der Region viel gewittert hat und diese Canyons sind so langsam vollgelaufen. Und die haben so tiefe Wasserrinnen, das haben wir vorher auch gesehen. Wir sind vorher auch durch einige von diesen Wasserrinnen durch, waren ja schon ein paar Tage dort. Und dann lief dieser Canyon so langsam voll, durch den wir mussten, um wieder zu unserem Startpunkt zu kommen. Und dann habe ich gedacht, so, die Auri, die ist da auch super, hat sich da also auch sehr souverän eigentlich gezeigt. Da sieht es doch relativ flach aus. Lass uns das da doch mal probieren. Und ich bin mit ihr dann da längs geritten. Und ich habe an diese tiefen Rinnen nicht mehr gedacht. Und das Wasser war trübe, das war alles so schlammig. Und dann sind wir da rein und dann kam so eine Rinne und Auri rutscht weg. Und ich komme unter ihr zu liegen und liege im Wasser unter meinem Pferd. Und in dem Moment habe ich gedacht, du stirbst jetzt hier. Du kommst, also ich habe gedacht, wenn das Pferd jetzt nicht aufsteht, du kommst hier gar nicht mehr. Also ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das war's jetzt. Und dann ging das aber so schnell, das Pferd hat sich aufgerabbelt und ich hing noch so an einem Zügel und hat mich halb aus dem Wasser gezogen. Und dann waren wir ganz schnell da wieder raus. Und da habe ich aber, also das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, meine Güte, da hat wieder irgendein Engel die Hand über dich gehalten. Und dafür gesorgt, dass da nicht weiter was passiert war, außer dass wir beide klatschnass waren. Also dem Pferd ist nichts passiert, mir ist nichts passiert. Wir kamen da triefnass nass raus. Und einer der Mitreiter hat das sogar noch fotografiert, weil er mir, eigentlich wollte er mich nur fotografieren, wie ich da durch dieses Wasser gehe. Und das sieht also tatsächlich spektakulär aus. Und dann haben wir versucht, uns noch irgendwo anders den Weg zu suchen. Ich bin dann auch vorgegangen ohne Pferd. Ich war ja sowieso schon klatschnass, aber dieser Canyon ist dann weiter vorgelaufen. Da war so viel Strömung drin, dass wir uns nicht mehr getraut haben, da durchzureiten, weil wir gedacht haben, wenn die Pferde da ausrutschen und in diese Strömung kommen, dann wird das ganz schlecht. Und dann mussten wir tatsächlich, ich glaube, 20 Kilometer, das ist ja schon fast eine Tagesetappe, Umweg machen, um dann wieder zurückzukommen. Also solche Sachen passieren auch manchmal, aber das war tatsächlich auch für mich der dramatischste Unfall, den ich bisher hatte. Das meiste sind eher so blaue Fleckengeschichten und nicht so was Dramatisches.
Ja, und wie ist das? Also ich meine, jetzt ist Deutschland, habe ich oft irgendwie so das Thema hier im Podcast, jetzt nicht das wildeste Land, aber wir haben doch das eine oder andere wilde Tier.
Ja.
Wie geht Auri mit solchen Begegnungen um? Habt ihr sowas auf der Reise gehabt? Ihr reitet ja viel durch Wälder und solche Sachen.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir da auch häufig drauf angesprochen werden. Das erste Thema sind natürlich immer Wölfe. Und wir wohnen ja hier im Norden in Wolfsgebieten, also auch da, wo Auri steht, ist ein aktives Rudel. Wir sehen die ganz selten. Und da habe ich tatsächlich auch wenig Angst, weil Auri da auch nicht so hoch schreckhaft ist. Und unterwegs, also auch in den Alpen, haben wir mal ein gerissenes Schaf gesehen. Das war auch gut, man nimmt es wahr, aber ich habe da jetzt nicht so konkrete Ängste. Und was uns aber wirklich, was Auri sehr unheimlich war, wie wir so in Thüringen durch den Wald reiten und auf einmal wird mein Pferd ganz starr. Und guckt, ich denke, was hat sie denn? Und guckt, und ich werde dann auch nervös, ne? Wenn das Pferd so, so erstarrt und guckt, dann denkst du auch, da muss ja irgendwas sein. Und was war es? Es waren 4 Kühe, die wohl bei einem Gewitter ausgebüxt sind und dann mitten im Wald waren. Und dann bin ich erstmal abgestiegen, bin vorgegangen, hat mein Pferd gedacht, ja gut, wenn die vorgeht, kann es ja nicht so schlimm sein. Und dann hat sie doch so ein bisschen komisch geguckt, als wir denn die Kühe passiert haben. Und ich dachte dann, ja gut, müssen wir mal gucken im nächsten Dorf, dass wir Bescheid sagen, wo die Kühe sind. Brauchten wir aber gar nicht, weil die Kühe sind dann hinterhergekommen. Und die sind es dann, also die haben sich, offensichtlich waren die so froh, dass sie jemanden gefunden haben, der sie abholt, dass sie sich dann an Auges Füße geheftet haben und hinter uns her. Und mein Pferd fand das gar nicht so witzig. Also die hat sich nicht so als Leitkuh wohl gefühlt. Und dann haben wir Wanderer getroffen, die aus der Gegend kamen. Die haben dann tatsächlich bei den Bauern angerufen. Und wir haben das dann geschafft, die Kühe irgendwie abzuhängen und konnten dann unseres Weges weitergehen. Aber das war so eher so die, ja, eine überraschende Tierbegegnung. Und in den Alpen, da waren es, also wir haben nur eine Hütehund-Begegnung gehabt, die war sehr glimpflich. Der Hund hatte mehr Angst vor uns als wir vor dem Hund. Aber da ist es so ein bisschen kritisch. Da gibt es viele freilaufende Pferdeherden. Und die können schon mal richtig griffig werden, wenn da so ein fremdes Pferd ankommt und an der Herde entlang reitet. Also das, da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Und das ist uns, also einmal ist es uns passiert, das waren so Noriker, die waren auch sehr aufgeregt. Aber da war so eine E-Draht dazwischen. Das heißt, da haben wir Glück gehabt, dass die nicht an uns rankamen. Das wäre sonst wirklich kritisch geworden. Und das zweite Mal war es eine Haflingerpferde. Die sind uns nur hinterhergekommen, aber haben Abstand gehalten. Und da ist mein Pferd Gott sei Dank auch ruhig geblieben. Also das sind eher so, da hatte ich ein bisschen mehr Schiss vor, dass da irgendwas passiert.
Ja, und jetzt nochmal auf die gesamte Reise für die sagen, also ich bin Pferde verliebt, Fanatiker. Ich reite selber total viel, aber eigentlich nur so auf meinem Reitstall. Und ich glaube, mein Pferd könnte das vielleicht auch. Was sind so von, du bist ja halt in dieser Szene halt auch sehr, sehr aktiv und bekommst immer wieder viele Fragen. Was sind so die Grundfragen, die du so bekommst, die wir vielleicht jetzt in dem Gespräch noch nicht beantwortet haben?
Ja, also für viele ist es erstmal so ein Angang, auch so lange zu reiten. Und die haben dann auch sehr viel Angst, dass das Pferd sich nicht wohlfühlt in fremder Umgebung oder dass unterwegs was passiert. Da sage ich immer, dass man sich eben ja auch absichern kann. Also heute im Handyzeitalter kann man natürlich auch immer Hilfe holen. Man ist ja gar nicht so ganz auf sich allein angewiesen. Und ich reite nun alleine, weil die Touren, die ich mache, das ist auch nicht so jedermanns Sache, so lange unterwegs zu sein. Aber so ein Wanderritt, der fängt ja schon mal an bei einem langen Wochenende. Dass man so Freitag wohin fährt, Samstag, Sonntag reitet, dann zurückfährt. Und ich hatte vorhin diese Seite Wanderpferde genannt. Da kann man sich Stationen aussuchen. Das heißt, man braucht dann auch nicht wie ich so ein Paddock mit haben und ein Zelt, sondern man hat man hat ein bisschen Tagesverpflegung mit, man hat ein bisschen was fürs Pferd mit und vielleicht einmal Wechselklamotten und braucht dann auch nicht so riesig viel Equipment, um einfach mal so 2-3 Tage am Stück unterwegs zu sein. Und dann ist es wie mit allen Sachen, die man neu macht, man tastet sich da so ran. Also ganz oft ist es so, dass wenn man diese 2-3 Tage Tour gemacht hat, dass die Leute sagen, ach, das ging ja jetzt viel problemloser, als ich gedacht habe. Und mein Pferd, das ist auch überall längst gegangen. Also viele haben auch Angst, dass die Pferde dann ganz viel machen. Also Angst haben vor diesem und vor jedem. Aber oft ist das so, dass sie in fremder Umgebung sich ganz gut zurechtfinden. Und wenn das dann in kleinen gut geklappt hat, dann gehen viele dann auch größere Ritte an. Und man kann es natürlich auch, um zu sehen, ob das überhaupt was für einen ist, muss man das ja auch nicht mit dem eigenen Pferd machen, sondern es gibt auch in Deutschland ganz viele Anbieter, die Wanderritte anbieten auf Leihpferden, wo man dann hingehen kann und sich ein Pferd ausleihen kann. Und ich sage immer so, es sind ja viel mehr Frauen, die reiten. Und wenn die ihre Männer aufs Pferd kriegen wollen, ist so Wanderreiten so ein bisschen die coolste Möglichkeit, das zu schaffen. Und der beste Tipp ist immer, in die USA zu fahren und da so ein Cowboy-Wanderer zu machen. Weil die in den USA, die kennen das mit Nichtreitern und haben sehr ausgeglichene Pferde. Die Sättel sind recht bequem, diese Western-Sättel. Und da kann man dann vielleicht den ein oder anderen Partner mal Blut lecken lassen für das Thema. und das dann ausweiten.
Das ist ein guter Tipp. Also ich bin, also, und das ist halt eben, da kriegst du den Partner halt nicht drauf. Reit Safari ist dann das Nonplusultra, aber da musst du halt dann schon wirklich sehr, sehr gut auf dem Sattel sitzen können.
Also wenn du in Afrika bist, da habe ich auch bei den Victoria Falls habe ich mal einen Ritt gemacht, und das, was sie mir am wesentlichsten mitgegeben hat, ist: Bleib auf dem Pferd, auf keinen Fall vom Pferd. Wenn irgendein großes Tier kommt, du musst auf dem Pferd bleiben. Aber es ist tatsächlich richtig cool. Man kann ja auch durchs Okavango-Delta reiten. Und,
das habe ich gemacht, während der Flut durchs Delta zu reiten. Das ist die anstrengendste Art von Safari, wenn man kein richtiger Reiter ist. Also ich kann reiten, ich kann auch gut reiten. Ja. Und ich bin mit so einer Olympianikin geritten. Die kann wirklich sehr, sehr gut reiten. Aber auf jeden Fall, es war ganz lustig. Wir haben dann auf jeden Fall ein paar ziemlich extreme Begegnungen gehabt mit Löwen. Und da ist dann auch auf einmal eine Profireiterin ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und ich als Safari-Guide auf einmal deutlich besser, weil ich halt eben mich in dem Moment dann tatsächlich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und die sehr, sehr abgelenkt waren. Ja. Aber es ist total geil.
Also wir waren jetzt im August auch in der Mongolei. Da bin ich, habe ich mit einer jungen Frau, die da mit ihrem Auto hingefahren ist von Deutschland bis in die Mongolei, die wollte da reiten und hat gefragt, wer kommt mit? Ich habe gesagt, hier ich, und wir sind da auch alleine dann los, und das war auch ein richtiges Abenteuer. Also das war auch sehr, sehr cool, so alleine da durch die Gegend zu reiten. Und auch da war es wieder, also ich habe zwischendurch zum Teil erwähnt, Gewitter sind irgendwie auch richtig anstrengend. Also wie ich in den Alpen war, in den Dolomiten, nachmittags geht's immer los mit den Gewittern. Du musst sehen, dass du vom Berg runter bist, und als Pferd bist du ja nochmal, mit dem Pferd bist du noch exponierter als Wanderer. Und da in Spanien war es das Gewitter, das den Canyon hat volllaufen lassen. Also man hat schon auch so ein bisschen Struggle mit dem einen oder anderen. Aber insgesamt finde ich, ist das so mit dem Pferd unterwegs sein richtig cool, weil du diese Partnerschaft mit dem Pferd hast. Du bist nie irgendwie allein. Du hast immer einen, der bei dir ist. Du hast natürlich viel Verantwortung. Das ist klar. Aber es ist irgendwie wirklich schön. Und was natürlich so, kleiner Side-Fact, du musst nicht so viel Gewicht auf deinem eigenen Rücken tragen, weil dein Pferd es trägt.
Ja, ja, klar. Jetzt hast du natürlich auch relativ viel Erfahrung auf der ganzen Welt, was Wanderreiten angeht und was so Reittouren angeht. Wie schneidet Deutschland denn da ab?
Deutschland ist sehr sicherheitsorientiert. So sind wir halt. Also in der Mongolei, die machen ein Trainingslager, 4 Tage aufs Pferd, und dann können die schon los auf so einen Ritt. Und dann können die auch galoppieren, ist völlig egal. Und in Deutschland ist es so, dass die schon gucken, wie gut du reiten kannst. Und die würden dir auch nie ein Pferd mitgeben, wenn du nicht wirklich sicher bist in allem. Also Deutschland ist sehr sicher, vielleicht auch manchmal nicht ganz so abenteuerlich, weil die Sicherheit geht manchmal ein bisschen aufs Abenteuer. Aber für den Einstieg ist Deutschland einfach wirklich ein gutes Land, so muss ich sagen.
Ja.
Und
okay.
Ich glaube, im Ausland ist es, wird vieles lockerer gesehen, und manchmal ist es auch auf Kosten der Pferde, das muss man einfach so sagen. Das ist auch nicht immer gut. Da muss man auch manchmal ein bisschen genauer hingucken, ob man sowas machen möchte oder ob man das nicht machen möchte.
Was sind da so deine Tipps, ganz genau darauf bezogen, weil das ist ja immer so unglaublich schwer in der Reisebranche. Ich meine, ich bin ja Safari-Guide, wir bieten Safaris an. Ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Job machen, zu kommunizieren, wie wichtig uns die Tiere sind und das Wohl der Tiere sind, und wir immer viel Abstand und solche Sachen halt halten. Aber ich kann das natürlich überall erzählen und mich nicht dran halten, und es ist sehr, sehr schwer tatsächlich zu prüfen, ob das jetzt tatsächlich, ob wir unsere Werte wirklich leben. Bei Reitreisen ist es ja was Ähnliches. Wenn jetzt jemand nicht so unglaublich viele Bewertungen hat und eine schöne polierte Webseite hat, kann ich denn erkennen, dass hier wirklich gut mit den Pferden umgegangen wird?
Also tatsächlich, wie du schon sagst, an so einer polierten Webseite kann man das manchmal nicht erkennen, weil die einfach entsprechend aufbereitet sind. Was hilfreich ist, es gibt Veranstalter für Reiterreisen, die dann vor Ort das auch vorab prüfen, bevor sie sowas anbieten. Das ist also ein ganz guter Weg. Und was wichtig ist, wenn man so vor Ort was macht, also dass man so ein bisschen gesunder Menschenverstand, das eine ist, dass die Pferde nicht abgemagert aussehen, dass sie wirklich gesund, also dass sie genügt. Also das hat man ja, also Ägypten ist so ein typisches Beispiel, nur so die Touristenpferde in Ägypten, das ist so ganz übel. Und da denke ich mir, meine Güte, jemand muss doch sehen, dass ein Pferd nur noch aus Haut und Knochen besteht, dass man da nicht mehr drauf reiten kann. Also so ein bisschen gesunder Menschenverstand, dass die Pferde wirklich gesund sind, dass sie keine offenen Wunden in der Sattellage haben oder sonst irgendwo. Dann, was ich auch immer sehr schwierig finde, es gibt sehr scharfe Zäumungen für Pferde. Und die sind für erfahrene Reiter schon mit Vorsicht anzuwenden und häufig werden dann aber auch Anfänger darauf gesetzt und haben diese scharfe Zäumung und die Anfänger haben eben manchmal auch, wenn sie Angst kriegen, halten sie sich am Zügel fest, so, und das ist und wirklich dann schon, ja, so, genau, und das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft fürs Pferd und solche Sachen da, das sind so Sachen, da muss man drauf achten, wenn man unterwegs ist. Es gibt noch eine Sache, die ist bei uns sehr verschrien, das ist das Hobbeln von Pferden, die werden dann an den Vorderbeinen und manchmal auch an den, so über ein Dreierhobbel an den Beinen gefesselt im Prinzip, dass die nicht weglaufen können. Das wird weltweit gemacht, in Kanada, in den USA, und das muss man vielleicht, da muss man vielleicht den Blickwinkel ein bisschen ändern, weil die Pferde lernen das von klein auf an. Die kriegen da also keine Panik und brechen sich die Beine. Und wir bringen unseren Pferden bei, dass sie sich am Kopf fixieren lassen und dass sie da nicht in Panik geraten. Das ist für die Pferde im Prinzip der gleiche Stress, weil sie können nicht weg. Und da muss man aber auch gucken, das ist was anderes, wenn man so ein Pferd hobbelt, mal für eine Nacht auf einem Wanderritt. Und dann gibt es aber auch so, dass die Pferde ihr Leben lang sich nicht richtig bewegen können, weil die ständig nur diese Hobbel haben. Das ist wirklich hochgradig Tierquälerei. Und das auf einem Wanderritt mal zu machen, das wird sehr, sehr häufig gemacht außerhalb von Deutschland, in fast allen asiatischen Ländern, auch wie gesagt in Nord- und Südamerika. Wichtig ist, dass das eben nur eine kurze Zeit ist, vielleicht für die Zeit so eines Rittes, und dass die Pferde dann aber wieder freilaufen können. In der Mongolei ist es zum Beispiel auch so, also dass da muss man gucken, ist es Tierquälerei oder ist es eben etwas hier, was eigentlich normal ist für die Pferde, was wir aber nicht so kennen. Aber es gibt eben Sachen, wie gesagt, offene Wunden, abgemagerte Pferde, zu scharfe Zäumung, unpassende Ausrüstung. Das sind so Sachen, wenn man das sieht, dann sollte man da keinen Ritt machen.
Ja, ich finde immer, also das sind ja solche Dinge, die man immer erst vor Ort wirklich oftmals sieht. Und da muss man als Mensch, als Teilnehmer, der das gebucht hat, aber auch die Kraft und die Überzeugung in sich haben, in dem Moment zu sagen, ich steige da nicht drauf, auch wenn man es schon bezahlt hat.
Ja, das ist ganz schwierig. Also wir hatten das in der, wir hatten das in der Mongolei auch. Da haben wir waren ursprünglich zu dritt. Der dritte Reiter hat dann tatsächlich am Abritttag einen Unfall gehabt, weil er ein neues Pferd gekriegt hat. Und dieses neue Pferd, das wir vorher nicht hatten, wir hatten vorher eben Pferde ausprobiert, das war verletzt am Maul. Wahrscheinlich auch aus diesem Grund, weil da ein Anfänger drauf saß, der am Zügel gerissen hat und die Maulspalte war verletzt. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen kein krankes Pferd mit. Und die haben das eben überhaupt nicht als Problem angesehen. Die haben gesagt, ja, das kommt schon mal vor, ne? Ist nicht so schlimm. Und dann haben wir hin und her diskutiert und haben dann gesagt, okay, wir sind so reiterfahren, dass wir sicherstellen können, dass wir das Pferd nicht noch mehr verletzen. Wenn wir es jetzt hier lassen, dann kommt der nächste Tourist da drauf und dann hat es vielleicht die schlechtere Wahl getroffen. Aber da haben wir richtig gestruggelt und wir haben das auch entsprechend in Google bewertet nachher nochmal, damit auch andere Leute da einen Anhaltspunkt haben. Aber das war genauso ein Punkt, wo wir wirklich, wo es wirklich schwierig war. Und tatsächlich war es dann aber so, dass dieses Pferd auch nicht, wie gesagt, wir konnten es vorher nicht ausprobieren, es war nicht so geeignet. Und dann ist leider der dritte Mitreiter, den wir hatten, ist runtergefallen, musste ins Krankenhaus und musste dann auch nach Deutschland transportiert werden. Es ist jetzt alles wieder gut, so. Aber es war eine heftige Geschichte da erstmal vor Ort. Und genau das sind die Themen so, ne? Wo man eigentlich, hätten wir da so im Nachhinein, haben wir gesagt, weil auch dieses mit diesem Unfall ist da daraus passiert, dass wir dieses Pferd vorher nicht kannten und vielleicht auch durch diese Verletzung, dass es sowieso nervöser war, hätten wir da mehr Rückgrat bewiesen, wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste, weil man halt eben schon sich so lange drauf gefreut hat, bezahlt und so weiter. Ja. Aber für das Wohl der Tiere muss man dann vielleicht auch einfach sagen, so, nee, wir machen es nicht. Also zumindest habe ich ja. So dieses jetzt nicht im Reit als Reiter, aber halt bei Safaris habe ich das ja total oft, wenn Guides zu viel zu weit gehen, die Tiere viel zu nah anfahren und jegliches Ausbildungswissen ignorieren dafür, dass jemand auf seinem blöden Smartphone ein gutes Bild bekommt, weil er eben keine große Kamera hat.
Es gibt ja auch genügend Unfälle, die dann passieren, ne?
Genau. Gut. Maren, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns mitgenommen hast auf deine zwei Reisen, worüber du zwei Bücher geschrieben hast. Nochmal ganz kurz abschließend. Ich hab währenddessen, während du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast, habe ich ein bisschen gegoogelt. Das ist Wanderpferde, wanderpfer.de.
Ja, ne? Genau, das ist diese Karte, wo man die Wanderreitstationen finden kann. Mhm.
Genau, ich habe nämlich auch eine andere Seite gefunden, die hat aber nur irgendwie ein Buch oder irgendeinen Shop oder so, aber wanderpfer.de.
Ja, nee, genau, dieses wanderpfer.de, das ist die richtige Seite, um auf die Wanderreitstation zu kommen.
Da sieht man so ein bisschen, also Deutschland ganz viel das ist hauptsächlich Deutschland, ne? Ein bisschen Österreich.
Das ist aber nur in Deutschland, also fürs Ausland. Also es kann sein, dass es regional dann auch solche Seiten gibt von anderen Ländern. Also die Franzosen zum Beispiel sind auch ganz große Wanderreiter. Die haben auch in ihren Regionen solche Karten, natürlich auf Französisch. Also da muss man aber schon ein bisschen mehr recherchieren. Aber für Deutschland ist das eine gute erste Anlaufstelle.
Ja, Niedersachsen ganz weit vorne. Bayern hat relativ viel und Baden-Württemberg, alles andere ist so ein bisschen spärlich gesehen. Aber auf jeden Fall, wir verlinken das mal in den Shownotes und natürlich halt eben auch deine Bücher. Und ich danke dir vielmals, dass du diese Geschichte heute mitgebracht hast, dieses Thema. Und wünsche dir für deine weiteren Wanderreisen, Wanderreitreisen, alles Gute.
Ja, vielen Dank, sehr gern.
Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss.